Sophie Rüdiger ist eine meiner ältesten Freundinnen. Und dass wir uns seit fast 30 Jahren kennen, unfassbar seit der 7. Klasse, macht dieses Interview so besonders. Denn natürlich haben wir eine ganz andere Basis, auf der wir dieses Gespräch begonnen haben. Und dementsprechend sind die Fragen und insbesondere, glaube ich, auch die Antworten vielleicht noch einmal ein bisschen ehrlicher, noch einmal ein bisschen tiefer, als sie das ohnehin schon in meinen Interviews sind mit diesen vielen wundervollen Menschen, mit denen ich immer sprechen darf. Und Fragen ist auch tatsächlich genau das richtige Stichwort, denn wir haben ganz viel über ihr Buch gesprochen. Was will ich eigentlich wirklich? Und das Spannende ist, vor ungefähr 2 Wochen war ich mit Sophie auf den Brandenburger Kreativtagen und dieses Buch stand aus. Also sie hat ihre Häkelsachen verkauft und ihre Holzsachen, über die wir auch im Interview ein bisschen sprechen. Ich habe meine Bücher verkauft, aber sie hat halt auch 2 Bücher und dieses stand dort. Und es sind so viele Menschen stehen geblieben, die dann halt auch gesagt haben, ja, was will ich eigentlich wirklich? Und in dem Buch geht es halt nicht nur um diese eine Frage. Wir werden darüber ganz viel sprechen. Ich will es gar nicht so auseinandernehmen, vorher schon. Aber es geht halt um ganz viele Fragen, die wir uns alle immer wieder stellen dürfen. Und diese Fragen können jede für sich eine so große Bedeutung für dein Leben haben. Das heißt, wenn du Fragen auch magst, wenn du es auch magst, dass dein Leben oder dass du über dein Leben ein bisschen mehr weißt, dass du ein bisschen mehr die Verbindung zu dir selbst bekommst, dann bist du in diesem Interview genau richtig. Denn wir haben uns einige dieser Fragen geschnappt und sie ein bisschen hin und her geworfen. Und es ist unheimlich spannend, was man mit einer einzigen Frage in jemandem auslösen kann. Wie sich das Leben verändern kann, wenn du die Frage findest, die du jetzt gerade brauchst. Und vielleicht ist dir in der nächsten Stunde, in den nächsten Minuten für dich dabei. Deswegen, without further ado, ganz, ganz viel Freude bei dem Interview, Gespräch, Zusammentreffen, bei der Begegnung mit Sophie Rüdiger.
Hallo, liebe Sophie. Es ist so schön, dass du hier bist bei mir. Wir kennen uns ja schon sehr lange und es ist eigentlich Wahnsinn, wie lange wir uns kennen, oder?
Ich weiß gar nicht,
was wir aussehen. 29 Jahre?
Ja.
Nächstes Jahr kennen wir uns 30 Jahre, Mann.
Gott, sind wir alt?
Nein, sind wir nicht. Aber ich habe gerade gelernt, wir sind Frauen mittleren Alters.
Ja.
Das ist eigentlich ein schöner Einstieg, finde ich. Was bedeutet das für dich, Frau mittleren Alters zu sein? Oder also der Begriff überhaupt, was bedeutet das für dich?
Naja, mir fällt gerade nur ein, eine Bekannte meinte zu meinem 40. Geburtstag so, na jetzt so mit 40, da ist man ja da angekommen, wo man sein will. Ist das dann da? Und dachte so, okay. Geht es allen Frauen so? Bei mir nicht.
Also, was hat die Frage mit dir gemacht?
Daraus entstand dann, was bin ich wirklich tatsächlich? Also weil ich halt so, ich dachte so, nee, ich bin noch gar nicht da, wo ich sein will. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, keiner um 50 nicht. Also, dass man sich gut fühlt mit dem, was man macht, ja. Aber man hat ja trotzdem noch Träume und Ziele, auch wenn du 50 bist oder 60.
War denn die Frau, die das zu dir gesagt hat, angekommen, wo sie sein wollte? Oder war sie noch keine 40?
Die ist schon älter. Die wirkt mit sich sehr zufrieden tatsächlich, ja. Könnte ich jetzt mal so sagen. Ich habe die Frage nicht zurückgestellt.
Ach so, du hast sie nicht zurückgestellt. Warum hast du sie nicht zurückgestellt?
Ich war überrumpelt von der Frage. Die hat mich ganz schön zum Nachdenken gebracht, ja.
Inwiefern?
Weil ich mich eine ganze Zeit lang doch wirklich eher einfach nur, ich habe nur funktioniert. Und ja, ich bin selbstständig, ich mache so mein Ding, ich bin nicht angestellt, was auch echt super ist. Also könnte ich mir gar nicht mehr vorstellen. Das weiß ich auf jeden Fall, das will ich wirklich nicht. Und aber mir hat echt was gefehlt, ne? Und daraus ist dann halt auch mein erstes Projekt entstanden, dieses Kinderbuch. Ja. Habe ich jetzt genug geantwortet?
Das liegt ja bei dir. Ist da noch was du teilen möchtest?
Das ist ja so ein Prozess, sich auch so eine Frage zu stellen erstmal irgendwie.
Ja. Also,
dass das so kommt. Also ich habe halt auch, eine Zeit lang ging es mir echt nicht gut und ich habe überlegt so, mein Partner arbeitet wahnsinnig viel und habe dann so gedacht, wo bleibe ich eigentlich die letzten Jahre? Was nur zu Hause, nur mal irgendwie, also weil ich komme ja nicht zum Arbeiten, meine Tochter ist jetzt knapp, die wird 2. die ist zu Hause und ich stehe um 4.30 Uhr auf, arbeite, bis sie wach wird und dann habe ich meine Tochter. Und das ging jetzt 2 Jahre so. Und vorher die Jahre war es auch so, dass ich eigentlich nur bei ihm mitgezogen habe. Das war nicht meins.
Kannst du dir erklären, warum du das gemacht hast?
Am Anfang war es ein Wir-Gefühl. Also wir haben ja seine Firma ein bisschen hochgezogen zusammen. Aber das ebbte dann halt irgendwie so ab und das war dann halt nur so seins. Und ich habe mich dann so ein bisschen mit so Handarbeiten beschäftigt und kreativen Sachen. Also das mache ich halt auch noch gerne. Aber so eine richtige Erfüllung war es nicht. Und ich dachte auch jahrelang, mein Kinderwunsch, ich habe einen unerfüllten Kinderwunsch 13 Jahre lang gehabt und dachte wirklich, das ist die Erfüllung für mich. Es ist wahnsinnig erfüllend, definitiv, das ist auch gar keine Frage, aber da ist trotzdem noch was leer. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Also.
Aber es ist spannend, weil so ein unerfüllter Wunsch, ob nun Kinderwunsch oder der Wunsch nach einem bestimmten Job oder so, oder überhaupt ein Ziel, was wir uns nicht erfüllen können, hat ja schon auf dieses, wenn ich das erreicht habe, dann ist alles gut.
Ja.
Also, gab's einen Moment, wo du erkannt, oder war dir das klar, dass es so nicht sein wird? Oder hast du das?
Das wurde mir dann erst klar. Und also der Kinderwunsch war halt sehr übermächtig. Ja, das war wirklich extrem. Dann hatte ich damit abgeschlossen und 2 Jahre später kam dann das Überraschungsei. Und es hatte aber auch schon vorher mit diesem Ding abgeschlossen, das ist das Einzige, was mich erfüllen würde. Ja. Als ich kopfmäßig damit abgeschlossen habe, ein Kind zu bekommen, noch ein zweites, habe mich aber da dann wirklich sehr treiben lassen in den 2 Jahren. Also da ging es mir auch wirklich echt schlecht. Und mir wurde dann aber auch klar, wenn ich denn meine Tochter wirklich bekommen hätte, dann wäre mir zu dem Zeitpunkt auch klar geworden, okay, das ist es nicht. Also, das klingt blöd jetzt. Ich liebe die über alles. Ich bin so froh, dass ich die habe. Aber dieses Loch in Anführungsstrichen, was so negativ klingt, was es gar nicht ist, ist halt immer noch da. Oder, ne, dass man sich einfach, weil es geht ja um einen selbst. Es geht ja nicht darum, dass meine Tochter die Verantwortung dafür trägt, irgendwie meine Erfüllung zu sein. Das wäre ja schlimm, wenn ich ihr so eine Verantwortung überhelfen würde. Deswegen muss ich halt gucken, was will ich wirklich und nicht, Manche sind ja auch erfüllt mit der Mutterrolle, total, komplett. Ich nicht. Ich weiß nicht.
Und wie war das für dich, als du das erkannt hast?
Ich war traurig.
Okay. Warum?
Dass ich so... Also einmal, dass ich jahrelang wirklich dem so hinterhergerannt bin. Das war mir das alles so angetan habe irgendwie, statt es einfach irgendwie auf mich zukommen zu lassen oder auch mal einfach geschehen zu lassen. Aber ich glaube, es geht ganz vielen Frauen so.
Aber, Anna, ich meine, eine Zwischenfrage. Was glaubst du, was du dadurch vielleicht sogar verloren hast?
Wertvolle Zeit mit mir selber. Mich mit Dingen zu beschäftigen. Spiritualität zum Beispiel war mir schon immer super wichtig. Das habe ich total aus den Augen verloren irgendwie. Natürlich. Also ne, man hat ja nur noch nach Zeitpunkt. Also die Leidenschaft total flöten, das ist geht jedem so, glaube ich.
Das heißt, hast du, wie hat's, also ich hoffe, die Frage ist okay, wenn du sagst, alles hat sich nur noch, also hat sich alles nur noch darum gedreht, oder hast du, also was würdest du sagen, woran genau lag es, dass du nicht diese Zeit mit dir selbst nicht trotzdem gefunden hast, obwohl du diesen, also beziehungsweise währenddessen du diesen unerfüllten Wunsch hattest?
Das wurde irgendwie alles immer so negativ getrübt von diesem, wo im Zyklus stehe ich jetzt, Ovulationstests machen. Ich weiß nicht wie viel, ich glaube, ich habe 1.000 Euro für Schwangerschaftstests ausgegeben in 13 Jahren, also wirklich irre. Und irgendwie waren, natürlich hatte ich auch ganz viele tolle Momente und schöne Erlebnisse und so, aber mich so richtig mit mir selbst zu beschäftigen, manchmal will man das ja auch gar nicht, ne? Also manchmal ist ja auch gar nicht so verkehrt, wenn irgendwas dann das so überdeckt. Das machen ja auch viele mit anderen Dingen, ob das jetzt der Kinderwunsch ist, ob das eine Abhängigkeit ist, ob von der Substanz oder von dem Spielen oder vom Handy, ganz schlimm, ganz fatal. manchmal will man sich ja auch gar nicht mit sich selbst beschäftigen. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Weil es einfach auch... Weil es einfach auch wehtut. Also, die Fragen sind doch sehr sanft gestellt, finde ich. Aber da sind auch Fragen dabei, wo ich dann so... Ne?
Schlucken. Genau, lass uns mal in die Fragen reingucken. Ich hab vorhin, ich hatte erst überlegt, ob ich mir Fragen raussuche, aber dann habe ich entschieden, ich habe ja gelernt, ich bin ein sehr intuitiver Mensch. Das durfte ich auch erst lernen. Ich dachte ja immer, ich bin total der Kopfmensch. In dem Moment, in dem ich mich mit dem Thema Intuition beschäftigt habe und ich erkannt habe, okay, wie treffe ich denn eigentlich Entscheidungen? War mir klar, nee, ich bin nicht der Rory Gilmore Pro-Kontra-Listen-Typ. Ich kann das, aber letztendlich sind auf der Seite, die ich haben will, dann immer mehr Punkte. Und die sind da halt nicht mehr, weil es mehr Pro-Punkte gibt oder mehr Kontra-Punkte gibt, sondern weil ich die mehr suche, dann, wenn ich so eine Liste erstelle.
Du bist auch so ein Bauchmensch, ne?
Total.
Ja, ich auch.
Ich kann auch ganz, ganz klar spüre ich mein Ja und mein Nein. Das war ja, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, war das ja so, ich habe ja hier Stephen King, diese Autobiografie von ihm gehört. Und da sagt er halt irgendwie so, wenn du 1000 Wörter am Tag schreibst, dann kannst du in 90 Tagen einen durchschnittlichen Roman schreiben. Und in mir ist alles aufgegangen. Alles in mir ist aufgegangen. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe sofort gespürt, das ist mein Weg. Das war richtig krass. Und das habe ich halt... Und ich versuche sehr, nach diesem Gefühl zu gehen. Es ist nicht immer möglich, weil manche Sachen entscheide ich schon trotzdem auch aus einem strategischen Denken heraus. Manchmal bereue ich das. Manchmal erkenne ich, dass es mich schon auch weiterbringt in vielen Bereichen. Und ich denke, letztendlich ist das dann auch wieder trotzdem eine Bauchentscheidung, ob ich mich jetzt in dem Fall für was Strategisches entscheide. Aber ich würde zum Beispiel nichts tun, wo ich ein ganz klares Nein in mir spüre. Also da zumindest nicht als Autorin, ich glaube als People-Pleaser, da bin ich ja noch sehr offen. Also es ist auch schon viel, viel besser. Ist aber schon viel besser geworden. Also da bin ich tatsächlich inzwischen auch. Da war dieses Thema Grenzen setzen können, kam da total mit dazu. Und Intuition in Verbindung mit Grenzen setzen, das ist eigentlich nochmal ein komplett eigenes Video wert, weil ich glaube, das ist wirklich so der absolute Gamechanger sein, wenn du deiner Intuition folgst und deine Intuition, die Entscheidungen, die daraus kommen, mit Grenzen schützt nach außen. Das ist, ja,
krass. Ja, Grenzen setzen ist ja, glaube ich, bei ganz vielen so ein Thema, ne? Das ist und sich dann auch nicht schlecht zu fühlen.
Ja. Hast du dazu was in dem Buch zum Thema Grenzen setzen?
Ja, wann habe ich, ich kann die Frage jetzt nicht mehr genau so formulieren, aber wann habe ich mich selbst überhört oder mich übertönt?
Ja, ich glaube, sowas habe ich tatsächlich auch markiert.
Ja.
Erzähl mal was zu der Frage. Was bedeutet die?
Dass man eben genau das, was du gerade gesagt hast, Dinge tut, die man nicht tun will, wenn man jemandes Erwartungen erfüllen möchte, zumindest man denkt, dass der die Erwartung hat. Das ist ja nicht immer zwingend so, dass das wirklich so ist. Also, der ist wirklich erwartet, man selber möchte dem gefallen oder möchte einfach, oder auch vielleicht einem Streit aus dem Weg gehen oder also gerade in der Partnerschaft, das ist bei mir immer ganz krass mit Abgrenzung. Und ich mache ganz oft Dinge und überhöre mich, aber dann kommt da auch die Wut raus, ne? Also, und da.
Was kommt dann raus?
Die Wut.
Die was?
Wut.
Ach, die Wut.
Ja. Und in welchen Momenten höre ich mich am klarsten? Das ist auch eine Frage. In welchen Momenten hörst du dich am klarsten? Und das ist tatsächlich, wenn ich wütend bin.
Weil, gegen wen richtet sich die Wut dann?
Das ist gar nicht mal, also das ist gar nicht mal so die wichtige Frage. Also auch wenn du die Frage jetzt stellst, ich kann es nur ganz
schön. Ja, ist gut.
Für mich war eigentlich jahrelang, das ist aus der Kindheit schon so, ich darf nicht wütend sein.
Ja.
Und schon gar nicht auf jemand anderen. Und deswegen habe ich die Wut immer gegen mich gerichtet.
Weil was passiert, wenn du wütend auf jemand anderen bist?
Dann bin ich ein böses Kind. Das sind so Glaubenssätze quasi. Ich darf nicht emotional sein, nicht wütend sein, ich darf nicht so laut sein, ich bin zu viel. Ne, das sind so Glaubenssätze, mit denen ich so, die so gekommen und mit denen ich aufgewachsen bin. Und das sehe ich auch jetzt ganz oft, warum ich mit so Emotionen nicht klarkommen kann, weil meine Mutter damit auch nicht klarkam. Also das ist so. Sicht meiner Tochter, die hält es nicht aus, wenn sie weint, wenn sie zickig wird. Das hält die nicht aus, das hat die bei mir auch nicht ausgehalten. Aber auch, weil sie es nicht gelernt hat. Das wird so durchgetragen, ne? Ja. Aber trotzdem spüre ich mich oder höre ich mich in der Wut eigentlich am klarsten, weil ich da für mich eigentlich einstehen will. Weil es ist eigentlich das, was da gerade von außen kommt, ist überhaupt nicht das, was ich möchte. Und dann werde ich so wütend. Weißt du?
Was ich kriege eine Gänsehaut. Mein ganzes System versteht, was du sagst. Ja. Was hörst du dann?
Man könnte ja eigentlich denken, dass man gar nichts hört in der Wut, sondern dass sie einfach nur übermannt, was auch ganz lange so war. Also ich habe wirklich lange damit zu tun gehabt, Wut zu kontrollieren, so, ne? Also da, man nennt es auch Strukturen einer Persönlichkeitsstörung, Borderline. Ich habe mich nicht geritzt oder so, ne? Das ist anderweitig habe ich mich dann verletzt quasi. Ob es jetzt über Grenzen gehen sein ist oder überhaupt Übergrifflichkeiten zu akzeptieren von anderen oder in Abhängigkeiten zu gehen, egal welche. Aber mit der Zeit habe ich halt einfach auch gelernt, jetzt habe ich den Faden, glaube ich, verloren, dass ich in dem Moment kurz auch einfach mal stehen bleiben kann und den Raum zwischen Aktion und Reaktion, also quasi dazwischen zu gehen und einfach mal ganz kurz, und dann merkt man, man muss gar nicht reagieren. Also man kann wütend sein, aber du musst gar nicht reagieren, so egal ob gegen dich oder gegen den anderen. Und dann höre ich will gerade für mich einstehen, aber ich will nicht emotional reagieren. Also das ist ein ganz krasses Ding, es passiert mir oft, aber ich schaffe es nicht oft. Also mir passiert es oft, dass ich wütend werde, aber ich schaffe es nicht oft, nicht auszuticken. Das ist ein ganz schwieriges Thema und auch ganz schwierig zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob man das versteht.
Auf jeden Fall. Also es gibt ja dieses ABC-Modell, ne? Ich weiß gerade nicht von wem es, ich blende es ein, wenn ich es gefunden habe, dass du halt wirklich diese Aktion und Reaktion und dazwischen ist halt genau, wie du beschrieben hast, das ist halt dieser Raum. Und in diesem Raum darfst du entscheiden, wie soll denn die Reaktion aussehen?
Also ja, kannst du, wenn nicht, du bist, entscheiden. Das ist ja das Problem, ne?
Ja, genau. Aber deswegen ist ja genau dieses, den Schritt zurück. Und also ich glaube, mit Kindern zum Beispiel macht man das ja auch gerne, dass man den einmal spiegelt. Du bist wütend. Oder bist du wütend? Finde ich immer noch besser, wenn man das so fragt. Du bist jetzt richtig wütend, oder? Dann nimmt man schon mal ganz klein, man geht einen Minischritt zurück. Und ich finde es in vielen Bereichen auch super schwer. Ich glaube, es wird leichter, je öfter man das macht. Und ich glaube, es ist sehr tagesformabhängig. Ich finde immer dieses Bild von diesem Luftballon so schön. Den hat mein Polizist in der Schule von meinem Sohn zum Thema Mobbing gesagt, dass halt manche oder alle, wir haben alle einen Luftballon, ne? Und wenn wir morgens aufwachen, dann ist der in der Regel nicht gefüllt und dann passieren halt bestimmte Sachen und die füllen diesen Luftballon. Und bei dem einen passieren halt schon so viele Dinge, die den Luftballon schon fast zum Platzen bringen. Und wenn dann noch eine weitere Sache zum Beispiel in der Schule passiert oder sonst irgendwo, dann ist vorbei. Und bei dem anderen können genau das Gleiche, wenn genau das Gleiche zu dem gesagt wird oder so, kann den Luftballon nur ein ganz kleines bisschen aufpusten, weil da ist so viel Platz noch drin, weil der hatte halt einen total schönen Morgen. Ja. Und deswegen, ich finde es immer so wichtig, dass wir uns klar machen, wir müssen nicht jeden Tag die gleiche Form bringen. Wir können das Beste, was wir jeden Tag geben, ist nicht immer gleich. Aber spannend ist es ja trotzdem zu gucken, wenn du sagst, es gibt diese Momente, wo du diesen Raum aufmachen kannst, zu gucken, was ist denn in den Momenten anders? Also warum geht's denn in den Momenten?
Das habe ich noch nicht rausgefunden. Ich habe nur gemerkt, dass ich dann danach einmal ums Eck gehe. Meistens ist es tatsächlich in einem partnerschaftlichen Streit. Ja. Ich um die Ecke mache so. Einfach mich auch mal wirklich dafür loben, dass ich jetzt mal cool geblieben bin. Und dann, weil dann hast du auch viel mehr Argumente. Also statt einfach nur emotional und wütend zu reagieren, dann kannst du viel besser irgendwie argumentieren, weil ich habe immer so ein Problem damit, dass ich totgequatscht werde. Das hatte ich früher schon in anderen Beziehungen, ist heute noch so. Und wenn ich dann so emotional werde, dann werde ich irgendwann fies. Und das ist natürlich auch nicht so geil. Also ja, aber dann so dieses so, ja, ich gucke mal. Sich dann auch mal dafür zu loben, dass man das dann mal geschafft hat.
Ja.
Sich daran auch zu erinnern, das ist auch ganz wichtig. Ich habe so, ja, gleich, wenn wir darüber reden, so 5 Situationen vor Augen, wo ich es gemacht habe und dachte so, ja.
Ja. Ja, genau. Dann habe ich jetzt eine Journal-Aufgabe für dich, für nachher, dass du dir diese 5 Situationen nochmal nimmst und guckst, was bei denen gleich war.
Ja, und warum ich das geschafft habe vor allen Dingen, ne? Das ist auch nochmal so ein Ding. Ich glaube, weil ich
ja genau
viel selber arbeite jetzt. Ich habe jetzt dieses Buch nicht ausgefüllt, weil ich habe die Fragen so in meinem eigenen Tagebuch so beantwortet. Weil ich glaube, umso mehr man sich halt auch mit sich selbst beschäftigt und dem, was einem wirklich wichtig ist, dann kannst du eben so eine Situation auch anders lösen, statt dieses extreme Explodieren oder was auch immer. Manche fangen an zu weinen, manche ziehen sich zurück oder so. Ja,
was ja auch erstmal okay ist. Also ich finde gerade dieses Zurückziehen und das Weinen und diese ganz erste kleine Reaktion auf irgendwas, die können wir überhaupt nicht steuern. Die ist...
Nee.
Wir können das ein bisschen mit der Zeit ein bisschen verändern, indem wir unseren Autopiloten umprogrammieren, ja. Aber dieses ganz Initiale, das ist einfach da.
Ja.
Und dann halt so bestimmte Sachen zu finden, wie zum Beispiel, ich ziehe mich jetzt erstmal zurück oder ich muss jetzt erstmal weinen, weil das Weinen das halt ja auch irgendwie rausspült erstmal, ne? Ja. Also da kann man sich ja auch darüber beruhigen. Und ich glaube, wir dürfen, also du hast ja gerade gesagt, halt dieses, ich lobe mich dafür, wenn ich das geschafft habe. Und das ist so wichtig, glaube ich, weil wir das andere ja viel öfter machen. Weil wir uns viel öfter dann halt hinterher halt schämen oder ärgern oder noch wütender auf uns selber sind, dass wir es halt nicht hinbekommen haben.
Ja. Genau.
Okay, du meintest auch gerade, in dieser Wut kann man eine Entscheidung nicht treffen. Und die eine Frage, die ich mir hier rausgesucht hatte, war, welche Entscheidung schiebe ich vor mir her, obwohl ich die Antwort längst spüre? Was hat es mit der Frage auf sich?
Ich war ganz lange in der Gastronomie und habe immer wieder den Job gewechselt und habe aber irgendwann gemerkt, einmal die Gastro, wobei ich eigentlich Gastro, eigentlich liebe ich sie, aber irgendwie hasse ich sie auch. Und sie tat mir
ich kann es sehr gut nachvollziehen.
Yes. Macht mir auch überhaupt nicht gut, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann habe ich mich dazu entschieden, mich selbstständig zu machen. Aber das habe ich lange vor mir hergeschoben. Also ich habe irgendwie nochmal 2, 3 andere Jobs gemacht, wo es dann immer schlimmer geworden ist, außer mit Mobbing und so. Es wurde nie besser, es wurde immer schlimmer. Und das zeigt eigentlich auch, das Leben zeigt dir, das ist nicht der Weg. Und bei manchen muss es halt wirklich knallhart kommen, zu sehen, dass es nicht der Weg ist. Und bei anderen halt, die treffen die Entscheidung einfach schon früher, oder keine Ahnung. Ja, ich habe ein bisschen...
Wenn du jetzt mal so zurückblickst, kannst du einen Zeitpunkt ausmachen, an dem du das aber schon eigentlich hättest entscheiden können, quasi, also an dem du schon gespürt hast, nee, das ist eigentlich nicht das, was ich machen will?
In ganz vielen Momenten, weil ich habe ja nun auch, also gerade was meinen Sohn betrifft, der ist jetzt schon groß, der ist 21 und der musste aber wahnsinnig früh selbstständig werden. Also ich hatte ja Schichtdienste und so und ich habe ganz viel verpasst und ich war ganz viel nicht da und eigentlich hätte ich da schon sagen müssen, Sophie, mach eine Umschulung zur Verkäuferin, auch wenn mich das jetzt erstmal nicht glücklicher gemacht hätte in Bezug auf mich selber, aber in Bezug auf mein Gefühl für meine Familie, für meinen Sohn. Ne? Also schon viel früher, bestimmt 5, 6, 7 Jahre früher. Und ich habe so viel, wie gesagt, verschiedene Jobs gehabt. Ich war nie länger als 2 Jahre irgendwo, weil ich dachte, beim anderen wird es vielleicht besser. Ja.
Das heißt, du hast schon nach der Veränderung, nach der Verbesserung gesucht. Also du hast schon die Entscheidung getroffen, dieser aktuelle Job ist nicht das Richtige.
Ja. Und dann irgendwann war es ja gar nicht mehr so entscheidend, was ich mache wegen meinem Sohn, weil der wurde ja dann größer und größer. Mhm. 2016 war er jetzt 12 und dann fing er ja auch so langsam an so, Mama, muss ich da jetzt mitkommen? Und dann war es eigentlich auch gar nicht mehr so entscheidend für meinen Sohn, aber es wurde dann ab dem Zeitpunkt wirklich immer schlimmer mit den Jobs an sich, für mich. Also mit Kollegen, mit den Chefs. Also es war wirklich teilweise so schlimm. Also das kann ich gar nicht erzählen.
Also es ist spannend, wie dann das Leben quasi diesen anderen Schmerzpunkt ausgeglichen hat. Ne? Also wie es halt gesagt hat, okay, jetzt hast du den Druck nicht mehr durch dein Kind. Ich mache dir jetzt durch andere Art Druck.
Ja, und das ist bei ganz vielen so. Ich denke da so an diesen Rüdiger Dahlke. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja.
Ja, und der war irgendwie Skispringer oder Skilangläufer irgendwie in seiner Jugend, aber so richtig heiß, also so richtig, der wollte richtig im Profisport gehen. Und der hat sich irgendwie 3-mal nacheinander was gebrochen und dann halt wirklich beim 3. Mal so, dass es nicht mehr ging. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Menschen so, dass irgendwas immer reingrätscht, wenn das nicht der Weg ist. Also weil ich glaube halt auch fest daran, dass man schon eine Aufgabe hat im Leben. Und wenn du auf dem falschen Weg bist, dann sorgt das Leben eben dafür, dass du auf den richtigen kommst. Zumindest überdenkst, den Weg anders zu gehen. Und ob das dann der richtige ist, ist sei dahingestellt. Aber ja, warte kurz.
Aber das bringt uns ja irgendwie zu der Frage von dieser Frau an deinem 40. Geburtstag zurück, oder?
Ja.
Und hast du das Gefühl, dass, also nicht, dass du gefunden hast, sondern dass du dich jetzt auf dem, jetzt auch gerade im Vergleich zur Gastronomie und so und zu, ja, zu dem, was du zwischendrin gemacht hast, dass du dich auf dem Weg dorthin zu befindest, deine Aufgabe zu lösen?
Ja, schon. Also, naja, meine Aufgabe für mich ist auf jeden Fall, unabhängig zu werden, egal ob von einem Partner beziehungsweise von Arbeitgeber finanziell unabhängig ist, stehen wir noch nicht ganz so gut da, aber kommt noch. Aber von Partnern nicht abhängig zu sein, das war immer so generell so mein Thema. Ich habe mich immer an Abhängigkeiten begeben, immer. Und meine Aufgabe für mich, glaube ich, ist es wirklich, unabhängig zu sein. Und da ist auch so eine Frage in dem Buch mit so Träumen. Was taucht immer wieder in deinen Träumen auf? Oder wovon hast du aufgegeben zu träumen? Warte kurz, Hänger. Ich habe ja auch eine Angststörung entwickelt, tatsächlich, die mich dann auch wieder daran hindert, meinen Träumen nachzugehen. Also ich träume eigentlich total davon, in einem Wohnmobil durch Europa zu reisen. Aber meine Ängste halten mich so unglaublich davon ab. Das kommt vielleicht noch, weil der Traum ist da. Es steht dick und fett in meinem Tagebuch. Also das ist so, da geht es vielleicht auch nochmal irgendwann hin. Weil ich bin schon auch risikobereit und ich eigentlich schon, aber die Angststörung sorgt dann halt auch wieder dafür, dass ich es nicht mache. Und dann geht es auch wieder hin zu bearbeiten. Ne? Das ist so, wenn ich jetzt ja als erzähle, denke, ja, ich habe eine Megaklatsche, Persönlichkeitsstörung, Angststörung.
Ich glaube, dass ich da viele mit verbinden kann tatsächlich. Was mir in dem Zusammenhang einfällt, in der Schule, also wir sind ja zusammen zur Schule gegangen, war es immer so, wenn du mit jemandem zusammengekommen bist, dann hast du ganz, ganz viel verändert von dir. Dein Klamottenstil, dein Musikgeschmack und so weiter, das hat sich immer dem Jungen, es waren damals noch Jungs, angepasst, mit dem du gerade zusammen warst. Würdest du sagen, dass, weil wenn du sagst, du hast diesen Traum vom alleine, wahrscheinlich mit deiner Tochter, mit dem Wohnmobil durch Europa zu reisen, dass irgendein Teil von dir nicht daran glaubt, dass du das alleine kannst, obwohl du es eigentlich weißt.
Mhm. Ja klar, also einmal das mit den Jungs, das klingt ja jetzt so, als hätte ich so wahnsinnig viele Jungs gehabt.
Es waren aber sehr verschiedene Jungs. Das ist das, was man, deswegen hat es das, weil man Hip-Hop war, dann war es tatsächlich.
Ich habe die gerade vor Augen, alle, ja. Alle. Das waren, glaube ich, 4 oder 5 oder so, ne, in der Zeit. Also, und die waren alle wirklich wahnsinnig unterschiedlich. Und, aber das ist diese leite Form, die schon so anfängt, wobei eigentlich das ist eine krasse Form von People-Pleasing. Man hat sich dem angepasst. Ich wollte immer gefallen. Das ist aber so ein Kindheitsding. Ich wollte immer gut genug sein. Ich wollte immer, ne, und das, wenn es so ein, ja, egal. Auf jeden Fall, das ist noch zu bearbeiten. warte mal, ich glaube schon, dass ich es könnte mit meiner Tochter, ich meine auch mit meinem Partner, aber der würde es, glaube ich, nicht mitmachen. Der ist da nicht so der Typ für. Ich habe ja auch eine Zeit lang davon geträumt, in einem Tiny House zu wohnen. Hat er gesagt, gut, ich baue mir ein Haus da und da und du kriegst ein Tiny House da hinten. Deswegen, also aber in so einem Wohnmobil sich frei fühlen von jeglichen.
Oh, spannend, ja.
Ja.
Also ist das Wohnmobil vielmehr eine Metapher.
Mhm. Eigentlich schon. Also ich habe jetzt nicht vor Augen, wie ich über eine Straße in Italien fahre oder so, sondern ich habe das Gefühl.
Aber das wäre ein schönes Bild. Das wäre ein schönes Bild für das Vision Board.
Meine Schwester hat ein total tolles Wohnmobil, so einen ganz alten VW Golf. Also ein Golf, so ein VW, so ein Camper. So richtig alten. Und der ist dann so bunt. Also ist total schön.
Das passt auch gut zu deiner Schwester.
Ich weiß. Und da denke ich so, das wäre es so, weißt du? Das ist kein Riesending. Will ich ja gar nicht. Ich will gar nicht viel haben, sondern einfach so, dass ich irgendwie klarkommen und leben kann. Ja.
Jetzt kommt schon fast die Coaching-Frage in meinen Kopf, aber ich will das jetzt wissen, weil ich finde das spannend, dieses Tiny House und ich will gar nicht viel haben. Mhm. Hast du das Gefühl, weil das kenne ich von mir nämlich auch richtig gut, dass Dinge, also dass viele Dinge um dich herum dir deine Freiheit ernehmen?
Ja, total. Also ich liebe es auszumisten. Ich hasse gerade dieses Umziehen, finde ich ganz schrecklich, weil ich erstmal auch gemerkt habe, fuck, wie viele Sachen habe ich eigentlich? Aber ich habe vorher immer schon ganz oft meinen Kleiderschrank ausgemistet und jetzt muss ich mal so ein bisschen was sagen, was eigentlich nicht cool ist. Wir sind in ein Haus gezogen, da gibt es einen begehbaren Kleiderschrank und der ist riesengroß. Ich habe gar nicht so viele Klamotten. Ich habe alles ausgeräumt, da sind noch drei so riesen Dinger sind noch leer. Aber einfach, ich mag es nicht, viele Sachen zu haben. Also ich habe nicht viele Schuhe. Ich habe irgendwie 2 Paar Turnschuhe, wenn es Herbst ist, 2 Latschen für den Sommer und also oder auch Schminke. Also ich mag es einfach nicht, weil alles, was man zu viel hat, das belastet einen total irgendwie. Deswegen Tiny House, kleiner Wohnwagen, alles, was du zum Leben brauchst. Also wenn man wirklich mal überlegt, du brauchst nicht viel, um zu leben. Das macht dir ja alles, das wird dir nur vorgemacht, was du alles brauchst. Deswegen, ich gucke keine Nachrichten. Ich hasse es. Also klar, ab und zu, wenn ich mal eine rauche, okay, ich rauche, dann scroll ich mal durch Insta. Aber das mache ich wirklich nur 5 Minuten, weil ich weiß, wie unzufrieden das macht.
Ja.
Nee, will ich nicht. Deswegen, umso weniger, umso besser. Wir haben jetzt ein sehr großes Haus und da wird auch nicht mehr viel reinkommen. Ich finde es schön, wenn es leer ist. Ja.
Das ist immer so ein bisschen die Herausforderung, ne? Weil man, ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil man irgendwie so gelernt hat, man muss den Space füllen, den man hat. Na ja, cool. Dann kannst du mir erklären, wie du, wie du das gemacht hast, ne?
Wir können ja mal gucken. Du kannst mich ja besuchen kommen und dann.
Genau, ich komme nicht ich komme dich aber auch in einem halben Jahr besuchen und dann.
Ja, geh mal einmal durch mit der Kamera, ob das so passt.
Ja. Genau, dann also abonniert den Kanal, damit ihr das dann auch mitbekommt. machen wir ein Follow-up-Interview. Ich glaube, was. Du darfst mich trinken, während ich Fragen stelle. Ich glaube, das passt ganz gut dazu. Die Frage, die habe ich zum Schluss dann noch gefunden. Weil dieses People-Pleasing, das kennen wir ja Frauen, wahrscheinlich fast alle. Mhm. Und die Frage, die ich cool finde, also die Fragen sind hier drin alle super wertvoll. Ich glaube, sowieso jede Frage, wenn man sie annimmt für sich, dann kann die so viel aus einem rausholen. Fragen sind ja eigentlich nur so Katalysatoren letztendlich, ne, für die eigenen Gedankengänge. Und eigentlich ist es fast immer egal, welche Frage gestellt wird. Man hört ja immer so viel von den richtigen Fragen. Aber ich glaube, also auch in den Coachings, die ich bisher gemacht habe, war es eigentlich immer so, dass die Person, und ich kenne das auch von mir selber, sich das aus der Frage rauszieht, was sie gerade braucht und was sie gerade denkt und dann halt auch die Antwort dazu gibt, die teilweise überhaupt nicht zu der Frage passt auch, ne?
Ist mir jetzt auch schon passiert.
Ja, genau, aber es ist ja...
dazu passt, ja.
Aber es ist ja gut, deswegen... aber ich bin halt so getrimmt, ne? Ich war ja immer die Klassenbeste in der Grundschule und ich bin halt so getrimmt, dass Fragen ganz genau so beantwortet werden müssen, wie die Lehrer das wollen. Und nicht etwa, wie das gerade aus mir heraussprudelt. Ich hatte nicht so coole Lehrer.
Ja, wir haben genau das Gegenteil. Ich habe ja immer einfach rausgehauen, was mir gerade so in den Sinn kam. Und deswegen bin ich auch nicht auf dieser Schule geblieben.
Auf der ich aber auch nicht geblieben bin. Ich bin ja auch nach der 10. Klasse gegangen.
Ja, nach der 10. Aber ich musste ja von der 9. auf eine Gesamtschule wechseln, weil ich sonst sitzen geblieben wäre.
Ach so, ja, das ging ja heute nicht mehr. Ja. Aber wir haben tatsächlich eine gemeinsame Freundin, mit der wir zusammen zur Schule gegangen sind, die jetzt Lehrerin ist. Und hättest du diese Lehrerin in der Grundschule gehabt, dann wäre das anerkannt worden, deine Andersartigkeit, also deine andere Art, die Fragen zu beantworten.
Und, aber es ist, glaube ich, eher jetzt die Zeit. Also viele Lehrer sind jetzt mittlerweile, also ich habe auch bekannt, also die jungen Lehrer, ne, die alten, boah, ich hatte früher so eine ganz alte, die hat noch Schlüssel geschmissen. Also wirklich, ja.
In der Grundschule. Also mein Sohn hatte auch noch eine, die hat einen Stift geschmissen.
Ja. Also ne, das muss
also die sind ist immer noch so. Okay, auf jeden Fall die Frage, die zu diesen People Pleasing sehr gut passt, ist, welche Sätze habe ich oft gehört und trage sie bis heute in mir? Und da kannst du, wenn du Lust hast und so viel teilen möchtest, in Bezug aus People Pleasing was beantworten oder du erzählst einfach, warum die Frage so wichtig ist.
Ein Satz, der mir da sofort eingefallen oder ich bin egoistisch.
Okay.
Und das als Kind zu hören, vielleicht kommt es vorbei, aber das trägt sich dann so durch. Und dann willst du als Freundin, Frau, Mutter nicht das Gefühl haben, zu viel an dich zu denken.
Das Spannende an diesem Satz ist ja, also einmal den zu einem Kind zu sagen, mit einer Wertung. Und also das Spannende ist ja, dass es diese negative Wertung auch hat.
Ich habe auch sogar von Falco die CD zu Weihnachten bekommen, da war ich 11 oder so.
Egoist.
Die ganze Welt dreht sich um mich. Und das nur, weil es einfach wahnsinnig emotional war, also wirklich ein sehr emotionales Kind, ein sehr lautes Kind, ein sehr mutiges Kind. Ich war kraftvoll, ich war mutig, da war eigentlich alles da, was ich meiner Tochter wünschen würde, wo ich aber jetzt auch merke, boah, ich verstehe meine Mutter, dass sie an ihre Grenzen kommt, aber ich will es anders machen. Ich halte es meiner Mutter, ich nehme es überhaupt nicht übel, als erwachsene Frau. Aber ich will halt nicht, dass mein Kind mit den Emotionen so schwer umgehen kann, einfach. Ja. Und das ist aber so ein Satz gewesen, den habe ich gehört und den trage ich bis heute. Und das wurde auch danach nochmal irgendwann zu mir gesagt. Und ich komme auch ganz schwer mit Menschen klar, die, es fällt mir unwahrscheinlich schwer, mit Menschen, die so viel jammern und so extremst in der Opferrolle sind. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Die ziehen bei mir wahnsinnig viel Energie.
Mich ja, zusammen bei mir zu auch. Bei mir auch. Wie drückt, also wie was spürst du da?
Wut. Also das ist ja immer so, wenn du eine Reaktion auf was bringst, dann hat es ja auch was bei dir, ne? Alles, was irgendwie länger als 13 Sekunden dich ärgert, hat was mit dir selber zu tun irgendwie.
Genau, wenn das A sich in die Länge zieht, dass du keine Zeit, dass du den Raum für B nicht aufmachen kannst, dann kannst du davon ausgehen, dass du daran arbeiten darfst.
Ja. Und das alles, was egoistisch ist, macht mich wütend. Wahrscheinlich, weil ich diesen Satz so drin in mir habe, so, ich darf nicht egoistisch sein, ich darf nicht an mich denken. Und jetzt kriege ich aber wieder so oft zu hören von einer Bekannten, die sich, also ich habe einfach da Unterstützung auch teilweise zu Hause mal oder so mit Kind oder so, die auch pädagogisch arbeitet, die sagt dann, du darfst egoistisch sein, du musst es sogar, du musst dir Zeit für dich nehmen, es ist ganz wichtig. Du kannst nicht nur 100%, man kann ja auch nie 100%, aber ich kann nicht nur für Mia da sein oder für meinen Mann und für den Haushalt, du musst einfach auch an dich denken und das habe ich völlig aus den Augen verloren, teilweise, also ja.
Ich kenne den Glaubenssatz bei jemand anderem tatsächlich auch. Und für mich war Egoismus. Also ich kenne diese Wertung von außen, diese negative Wertung, aber ich, vielleicht kommt es durch meinen Partner, weil der hat, also der war immer so klar in den Dingen, die er will und, und hat immer auf sich, auch was er nicht will und das immer ganz klar kommuniziert. Und ich habe das nie, also es hat mich natürlich in vielen Bereichen gestört, weil ich damit an seine Grenzen gekommen bin und das ist ja nichts Schönes, ne, an die Grenzen von jemand anderem zu kommen. Aber gleichzeitig hat es mir total imponiert. Und es war mir total das Vorbild, wirklich halt auch, ich habe halt über diesen, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen nächste Woche, ne? Und ich habe über diese Zeit, die wir, gerade die Anfangsjahre, habe ich so viel selber gelernt, dieses People-Pleasing abzubauen. Also es war ein wahnsinnig langer Prozess. Mhm. Aber ich habe dadurch tatsächlich erkannt, dass Egoismus, ich habe immer noch die Wertung im Kopf. Es ist immer noch im Kopf, es ist sofort, Egoismus ist schlecht, aber das Gefühl ist ein anderes. Das Gefühl ist wirklich, Egoismus bedeutet für mich letztendlich, dass ich mich zuerst stelle. Mhm. Und das ist wichtig, dass ich das tue, weil wenn ich mich nicht an erste Stelle setze, dann kann ich für niemanden da sein.
Ja.
Das wird ja ganz oft dieses Flugzeugbeispiel gebracht, ne? Aber ich finde, das ist super bildhaft, dass du halt sagst, wenn die Masken runterfallen, setzt zuerst dir die Maske auf und dann dem anderen. Und genau so ist es einfach.
Aber das könnte ich nicht, wenn meine Tochter neben mir sitzt, ich würde ja zuerst die Maske aufsetzen, das ist doch normal.
Aber die Sache ist ja, wenn du durch irgendwas, wenn du zum Beispiel mehr Sauerstoff bräuchtest in dem Moment als sie oder vielleicht damit klarkommst und du wirst ohnmächtig, dann kannst du ihr ja gar nicht mehr helfen. Ne? Also du kannst ihr ja viel besser helfen, wenn du dich selbst zuerst versorgt hast.
Ja.
Aber ich fand deine Reaktion gerade mega spannend. Dieses, das könnte ich überhaupt nicht. Und das ist in so vielen von uns drin. Nein, ich muss zuerst für die anderen da sein. Natürlich ist es in dem Fall auch, dass du deine Tochter über dich stellst. Das ist ja, also das machen wir als Mütter einfach, besonders wenn die noch so klein sind. Ne?
Das habe ich neulich gehabt. Wir waren unterwegs, es gab einen Megasturm mit einmal und wir standen gerade auf dem Spielplatz mit ganz vielen Bäumen. Und ich habe zum allerersten Mal diesen Rettungsinstinkt gespürt. Ich habe einfach meine Tochter genommen, habe mich hingehockt, ja, so richtig so runter. Und ich habe gesagt, scheiß drauf, ob mir jetzt irgendwas auf den Kopf fällt, Hauptsache die trifft's nicht.
Und genau, das gleich habe ich auch gemacht. Und mein Kind ist schon ein bisschen älter.
Also, dass man einfach erstmal an seine, ja, ich auch. erstmal an seine Kinder einfach denkt, glaube ich. Aber, und das ist aber auch gerade das, was mir gerade so das Genick bricht, so ein bisschen. Ne? Dass ich wirklich immer, und dann merke ich eigentlich, wie fertig ich bin, und ich sitze manchmal einfach da und fange an zu heulen.
Ja.
Ich bin. Weil ich eben nicht genug an mich selbst denke dann. Ja, sollte mich mit meinem Buch dann nochmal hinsetzen?
Ja, aber das ist ja genau der Punkt, dass wir, da haben wir auch vorher drüber gesprochen, dass nur weil wir diese Bücher schreiben, ist ja bei mir das Gleiche, heißt es ja nicht, dass wir am Ende des Prozesses angekommen sind, weil das Ende gibt es nicht. Das Ende ist der Tod. Und da wollen wir ja beide noch nicht so schnell hin. Ja. Und deswegen, aber wir wissen halt nicht, wann wir dorthin kommen. Und ich glaube, dass dieser Prozess halt einfach auch bedeutet, dass wir halt auch nach außen hin teilen, wie weit wir schon gekommen sind. Ja. Weil es gibt ja so viele Menschen, die sich noch keine dieser Fragen gestellt haben und die auf keine dieser Fragen gefühlt eine Antwort haben. Das ist vielleicht noch ein ganz guter Punkt. Weil das habe ich auch oft, und das hast du ja auch gesagt, dass wir über das Buch gesprochen haben vorher, dass du, oder jetzt auch gerade, dass du ja auf alle Fragen gar keine Antwort hast. Aber was ist der Punkt? Warum sollte man sich diese Fragen trotzdem stellen? Auch wenn man jetzt hier durchguckt und jetzt gerade auch so sagt, oh, ich will mich nicht mit mir selber beschäftigen, das ist mir, wenn du jetzt noch dran bist da draußen, dann denkst du das wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja doch. Manchmal hat man ja so einen Moment, wo man so denkt, es ist mir eigentlich, nee, wenn ich jetzt hier lese, was habe ich denn hier noch für eine Frage? Und zum Beispiel, wonach sehne ich mich, ohne es schön zu reden? Ne? Also, ist doch egal, es geht doch gar nicht darum, wo mich, ne? Also, warum ist es wichtig, sich mit solchen Fragen auseinanderzusetzen?
Also jetzt allein diese eine Frage, wonach sehne ich mich, ohne es schön zu reden? Das ist ja auch so dieses, können wir dem Egoismus bleiben? Ich würde mich jetzt einfach, wenn wir jetzt hier fertig sind, wahnsinnig gern auf die Terrasse setzen, mir einen Kaffee machen, eine rauchen, aber ich weiß, ich habe dafür keine Zeit. Ich fühle mich schlecht, dass ich das will und dass es mich ankotzt, dass ich keine Zeit habe. Also, dass ich es rechtfertigen muss, dass ich es eigentlich brauche. Also so dieses, ganz simple Sachen müssen es ja nur sein, ne? Es gibt so viele Mütter, die sind so überfordert und die wollen sich kurz 10 Minuten Zeit nehmen und müssen sich rechtfertigen dafür, beim Partner, vor sich selbst, weil sie Glaubenssätze in sich tragen. Die sollen sich das nicht schönreden, sondern einfach sagen, wonach sehne ich mich gerade? Und das können sie sich ganz oft am Tag fragen. Wenn man so gereizt ist und so schlechte Laune hat, dann sich einfach mal fragen, wonach sehne ich mich denn gerade? Und vielleicht kann man davon in einem von 5 Fällen nochmal was umsetzen und das bringt schon eine ganze Menge.
Genau, weil was heißt das, wenn du dich damit auseinandersetzt, wenn du diese Gedanken dann auch mal, weil die Sache ist ja, wir haben das ja irgendwie im Kopf, aber wir haben ja unsere 70.000 Gedanken jeden Tag im Kopf, ne? Und dann gehen halt solche Gedanken, dann gehen halt solche Gedanken auch einfach unter. Das heißt, was passiert denn, wenn wir das, also ich finde Aufschreiben cool, was ich aber zum Beispiel auch gerne mache, ist Sprachnachrichten aufnehmen, entweder nur an mich oder halt auch an Leute, und dann fange ich halt auch an, mir diese Fragen zu beantworten, weil ich schreibe den ganzen Tag und dann habe ich immer keinen Bock noch mehr zu schreiben. Aber was passiert denn, wenn wir uns diese Fragen wirklich, also wenn wir uns wirklich mal den Raum geben für solche Fragen?
Ich glaube, dass man dann, man macht sich auf jeden Fall irgendwie auf den Weg, also wenn man sich noch nie damit beschäftigt hat und dann so eine Frage kriegt, dann macht man sich schon auf den Weg, auch wenn der vielleicht ganz, ganz klein anfängt und noch richtig zugewachsen ist. Aber vielleicht macht man da einen Strauch weg mit. Also, dass dann vielleicht so ein minimaler Prozess anfängt, glaube ich. Manche wollen ja gleich den Weg, das will ich ja immer, ich will ja gleich alles, am besten gleich alle Fragen beantworten. Ich glaube einfach, dass dann wirklich auch mal was losgeht und man auch merkt, oder dass man sich überhaupt mal mit sich selbst beschäftigt, das machen ja auch ganz viele nicht. Die sind unzufrieden, die scrollen Insta, Facebook, TikTok, keine Ahnung. Die gehen wie so Nebel, aber ich glaube eigentlich auch nicht, dass Menschen, die so sind oder die sowas viel tun, sich so ein Buch bestellen würden. Die Frage ist, warum bestellen die Leute so? Also ich habe ja schon ein paar verkauft, 55 oder so habe ich immer schon verkauft.
Yay, herzlichen Glückwunsch.
Und mich würde mal interessieren tatsächlich, wo diese Menschen gerade sind. die sich so eine Bücher bestellen. Oder so ein 6-Minuten-Tagebuch, ne? Oder, keine Ahnung, dein Date mit dir selbst oder so. Es gibt ja richtig coole Bücher.
Ja, ich glaube tatsächlich auch, dass die Leute schon ein bisschen weiter sind. Und also weil mein Gedanke war auch gerade, du sagst, du willst immer gleich alle Fragen am liebsten zuerst beantworten, aber ich glaube, es gibt halt auch ganz viele Leute, die haben Angst vor den Antworten vor diesen Fragen.
Ja, das kenne ich auch.
Das kennst du auch?
Ja, klar.
Und was würdest du so jemandem raten, wie er mit dem Buch jetzt zum Beispiel auch arbeiten kann?
Du musst nicht alle Fragen gleich beantworten. Entweder machst du dir einen Sticker rein oder so ein Tüdel, dass du es mal später irgendwann machst, oder du überliest sie einfach. Also ich finde, man sollte es total ohne Druck machen. Ich habe mir die Fragen ja auch nicht alle strukturiert beantwortet beziehungsweise gestellt. Die kommen, das sind einfach Fragen, die so kommen. Und auf manche Fragen habe ich halt auch noch keine Antwort, aber ich setze mich da jetzt auch nicht unter Druck, weil ich glaube, allein, dass sie gestellt ist, arbeitet. Ob das jetzt so wahr ist oder im Traumzustand auch. Also ich träume ja auch. Das ist auch so eine Frage, ne? Was taucht immer wieder in deinen Träumen auf? Das ist ein ganz stranger Traum. Der ist wirklich, ich bin immer in einem, nicht im gleichen Haus, aber die Räume sind gleich. Und ich will immer jemanden entweder aus diesem Haus rausbringen oder irgendjemandem einen Raum zeigen, den ich nicht finde. Also ich will irgendwo hin, was ich nicht finden kann. Ne? Das ist auch total tricky irgendwie. Aber ja. Also ich bin halt noch nicht lange nicht da, wo ich sein will wahrscheinlich oder wo ich hin sollte. Und da gibt es viele unbeantwortete Dinge und ich setze mich da jetzt auch nicht unter Druck. Also das, so soll es auch gar nicht sein. Das ist eher so ein Denkanstoß für sich selbst.
Ja. Das heißt, wie sind die Fragen zu dir gekommen, wenn du, gerade wenn du sagst, also warum hast du die Fragen denn alle ausgewählt für das Buch, wenn du auch sagst, du hast dir viele noch nicht beantwortet?
Weil die nachklingen. Also die, ja, die klingen einfach nach. Und das, manchmal ist es auch so, dass du einfach Situationen im Alltag hast, oder eben halt morgens wach wirst und dann denkst, ja, wieso träume ich den Scheiß eigentlich immer wieder? Also, was ist das für ein Traum? Und dann gehst du auch wirklich auf Google und sagst so traumdeutung.org und willst es jetzt wissen, aber Blödsinn. Also, da musst du, glaube ich, auch selber drauf kommen, ne? Das ist so, das klingt nach. Und wenn es in 3 Jahren wiederkommt, weil den Traum, den habe ich schon seit 8 Jahren oder so. Jetzt, der kommt nicht jede Nacht, der kommt aber immer wieder. Ja. Genau.
Das heißt, du hast die Fragen gechannelt quasi, gewisserweise.
So ein bisschen.
Was wünschst du dir mit dem Buch?
Dass tatsächlich Leute die Fragen beantworten und irgendwie das Gefühl haben, okay, jetzt gerade weiß ich, was ich wirklich will. Das ist ja keine Endbestimmung, was will ich jetzt? Und das bleibt so. Man kann es ja auch, also ich rate tatsächlich einfach auch einen Bleistift zu nehmen, weil in 2 Jahren sieht es bestimmt ganz anders aus. Vielleicht wird es in 2 Jahren was ganz anderes als jetzt oder einfach eine andere Richtung für dich kriegen. Das ist ja auch, wenn du eine Serie guckst und dann guckst du die 2 Jahre später nochmal, dann siehst du die ganz anders als vor 2 Jahren. Und das wird mit dem Buch genauso sein. Aber einfach das, ja, das weiß ich nicht, ist ja eher an Frauen auch gerichtet. Das sieht man ja auch am Cover tatsächlich. Mir ist es ja gerade so ein Bedürfnis, gerade Müttern und Frauen, die viel arbeiten, die sich vielleicht auch in Partnerschaften befinden, die nicht immer einfach sind, die sich selbst überhören, da einfach vielleicht so ein bisschen ein Stück weit auch eine Unterstützung haben, einfach eine Unterstützung, das klingt auch doof. Aber da sind auch so diese kleinen Mini-Rituale drin, sich auch mal Zeit zu nehmen, so eine kleine Kerze anmachen, einfach hinsetzen, einatmen, da gibt's ja wirklich Atemübungen und so, das ist ja ganz, da kommt man ja mega runter mit, sind aber wirklich kleine Dinger oder auch so ein Mandala einfach mal zu malen. Weil ich weiß nicht, wer es kennt, so jetzt machst du mal eine Pause, setzt dich hin, trinkst einen Kaffee, gibt Leute, die rauchen, und dann, man scrollt halt durch irgendwelche Videos so, ne, aber das finde ich total kontraproduktiv, weil das setzt Dopamin frei, was überhaupt nicht, also dieses Scrollen, ne.
Ja.
Dopamin-Kicks die ganze Zeit und das macht so unzufrieden im Endeffekt. Und dann lieber hinsetzen und Mandala ausmalen.
Das macht dich ja deswegen unzufrieden, weil das Dopamin ja wieder abgebaut wird vom Körper und dann denkt dein Körper, aber warte mal, ist doch gar nicht mein Dopamin-Level, was ich eigentlich haben will.
Genau. Ja und dann einfach vielleicht einfach eine Hilfestellung für Leute, die sich auch gerade auf so einem Level bewegen, so die und wie unzufrieden sind. Jetzt nicht, dass es so super schlimm ist. Natürlich, es kann auch super schlimm sein. Es kann ja auch helfen, wenn es einem gerade super schlimm geht. Aber eigentlich eher so dieses, ja,
ihren Alters. Dieses normale Leben, ne?
Ja.
Das ist das, wo ich halt auch ganz viel, die Frauen, die glauben, ich habe doch eigentlich alles, mir geht's doch gut, anderen geht's doch viel schlechter.
Das habe ich auch, ja.
Aber halt hinzugucken, ja, mir darf es aber trotzdem gut gehen. Und das, da kommt dann, glaube ich, auch wieder dieses Egoismus-Ding und dieses People-Pleaser-Ding. Was sollen denn die anderen denken, wenn ich jetzt anfange, mich mit mir selber zu beschäftigen, wo doch meine Tochter gerade die Förderprognose nicht bekommen hat, die wir uns erhofft haben und jetzt nicht aufs Gymnasium gehen kann, keine Ahnung. Okay, wir sind fast am Ende. Was würdest du sagen, was ist so die wichtigste Frage in dem Buch für dich? Oder sagen wir die wichtigsten drei oder deine liebsten drei Fragen? Oder die drei Fragen, die man auch anfangen konnte, die Leute sich da draußen vielleicht jetzt auch schon stellen konnten.
Na, ich finde die Frage ganz schön. Es ist einfach so ein Ding, dass man mal spürt, wo bin ich gerade im Moment? Wenn du eine Jahreszeit wärst, welche wärst du? Da gibt es Frühling für Neuanfang, Sommer für Fülle, Herbst für Loslassen und Winter für Rückzug. So, das ist einfach so ein...
Ich bin Sommer. Ich bin Sommer, wer bist du?
Sag, dass du das sagst. Das war ja. Ich bin gerade bei Frühling.
Ja, schön. Mein Ego hat gesagt Frühling, weil ich liebe den Frühling. Und meine Intuition hat gesagt Sommer.
Ich habe eher gedacht, dass du vielleicht nicht Sommer sagen würdest, weil du denkst so, darf ich sagen, dass ich gerade an Fülle bin?
Das habe ich hinter mir gelassen. Das ist eine der Sachen, die habe ich hinter mir gelassen.
Das ist krass, ne?
Tatsächlich.
Das war jetzt bei mir zum Beispiel so, wir sind in dieses Haus gezogen, wir haben wahnsinnig großes Glück gehabt. Ich habe dir das Video geschickt, wir haben wahnsinnig großes Glück gehabt, einfach durch tolle Unterstützung von außen. Und ich denke so, ich habe so einen Schiss, dass die Leute irgendwie denken, wir sind hier so mega super, sind wir ja gar nicht. Darf ich denn mich jetzt hier gut fühlen? Ne, dieses so dürfen. Naja, okay, wir waren ja am Ende. Ich will dich wieder ausholen.
Alles gut. Geht ein bisschen Richtung Hochstapler-Syndrom auch.
Mhm. Ja. Ja, oder dass ich halt sage, ich habe jetzt schon zwei Bücher rausgebracht, so. Wenn andere so, also ich habe so eine Gruppe, wo ich hingehe mit meiner Maus, so, ne, und da sind andere Muttis. Und die wollten halt unbedingt dieses Buch mal sehen, habe ich das hingegeben. Und dann so, ja, boah, krass, voll cool. Ach, ein Kinderbuch hast du auch gemacht. Und ich habe mich so voll so zurückgezogen. Ich denke so, ja, okay. Das ist so ein Hochstapler-Syndrom, ne?
Was kommt denn rein? Also, was kommen denn für Gedanken?
Ja, aber so toll sind die ja gar nicht, die Bücher.
Und was steht dahinter?
Weiß ich nicht. Da bin ich noch nicht. Kennst du das?
Ja, bei mir steht der Perfektionismus dahinter.
Ja, weil die einfach auch noch nicht perfekt sind, die Bücher. Also ich meine, Mutter hat natürlich sich die Mühe gemacht, hat sich einen Zettel genommen, hat mir jede Seite aufgeschrieben, wo ein Schreibfehler war, was ich total cool fand, weil...
Ich gebe ihr meine Bücher nach dem Korrektorat, damit sie genau das macht.
Ja, aber da war es ja schon veröffentlicht und schon bestellt und das war dann so dieses, ich kann auch mit Kritik teilweise von Menschen, die ich liebe, nicht gut umgehen, das muss ich auch sagen. In dem Moment war es okay für mich. Ich habe sie auch gebeten, das nochmal zu machen, aber ich habe auch keinen Bock jetzt gehabt, das Ganze nochmal.
Aber dann weißt du ja vielleicht fürs nächste Buch, dass du ihr das gibst, bevor du es in Druck gibst.
Ja, das definitiv, auf jeden Fall. Gut ist jetzt an diesem Tagebuch, da war jetzt nicht allzu viel drin, was man Korrektur lesen musste. warte mal, die eine Frage, ich hatte mir eine aufgeschrieben, weil du hast ja gefragt, welche mir am wichtigsten war.
Ja.
Ich fand ja die mit dem, was ich vorhin schon gesagt habe, in welchem Momenten höre ich mich am klarsten. Das fand ich für mich so wahnsinnig wichtig, dass ich halt wirklich rausgefunden habe, dass es die Wut ist, dass ich mich da am klarsten höre. Und auch, warte mal, ich hatte auch das mit den Sätzen, die wir hatten, mit dem Egoismus, das hatte ich mir auch markiert. Warte mal, ich hatte noch was.
Aber jetzt, in welchen Momenten hörst du dich am klarsten? Bei dir ist es die Wut. Was könntest du dir vorstellen, was es bei jemand anderem ist?
Das ist eine gute Frage. Was ist denn bei dir? Wann hörst du dich am klarsten? Ist schwer, ne?
In der Meditation tatsächlich.
Ja.
Weil dann höre ich die Gedanken.
Da bin ich raus.
Ja, nee, also nein, also wirklich, wenn ich komplett zur Ruhe komme. Es ist halt Loslassen. Ne? Wut ist ja auch eine Form von Loslassen letztendlich. Mhm. Und wenn du richtig in die Meditation gehen kannst, dann ist es ja auch ein Loslassen. Und das, was dann aber noch reinkommt, also erstmal, wenn du durch diesen ganzen Shit durch bist, sozusagen durch den ganzen, was jetzt aus den letzten Tagen, Minuten, weiß ich nicht, was in deinem Kopf noch drin ist, was dann noch kommt, glaube ich. Also bei mir ist es, bei mir sind es genau diese Sachen. Beim Laufen auch. Ich höre mich tatsächlich auch ziemlich klar, wenn ich so Input bekomme, der mich, also das ist wieder dieses Intuitive, dieses Ja-Nein, ne? Also es ist dieses, wenn ich auf irgendwas reagiere. Hm. Also das ist halt auch einmal mit einem Spiegel mit anderen Menschen, also wenn mich andere Menschen triggern, ja, dann höre ich mich inzwischen sehr klar. Also das ist ja was, wo man lernen darf, hinzuhören und nicht bloß sagen muss, was macht denn der da für einen Scheiß, sondern warum denke ich, dass das Scheiß ist, das der macht? Ne, also dann, das ist dann halt so ein Reflexionsding, da muss man ein paar Stufen gehen. Aber so dieser erste Moment ist dann halt auch wirklich dieses, ich glaube, ich bin da tatsächlich schon, dadurch, dass ich schon so viel reflektiert habe und so viel gecoacht wurde, habe ich irgendwann halt angefangen, dieses genauer hinzugucken in bestimmten Situationen. Und deswegen ist es inzwischen relativ viel, wo ich mich klar höre. Das Problem ist dann eher das Hinhören. Ja, also ich höre mich quasi, also ich höre, wenn ich zum Beispiel mit meinem Kind meckere, weil es nicht aufgeräumt hat, dann höre ich eigentlich für mich, ich will selber meine eigene Unordnung sozusagen, also ich möchte selber, ich wünsche mir von mir selber, dass ich ordentlich bin. Nicht, weil jemand anders ist, sondern weil ich einfach merke, wenn es ordentlich ist, fühle ich mich tatsächlich wohler. Das ist wirklich so. Und dann höre ich halt in den Momenten, wo ich mit jemand anders darüber meckere, höre ich natürlich eigentlich den Wunsch an mich selbst, sozusagen. Aber ich, ja.
Aber wenn dein Kind nicht aufräumt, dann räumt dein Kind ja nicht auf.
Also das, ja, genau. Aber es geht ja nicht darum, dass er nicht aufräumt, sondern meine Reaktion darauf, wie ich darauf reagiere. Dass
ja, natürlich bin ich genervt, wenn ich irgendwie schon 18 Stunden irgendwie am Ackern bin oder 16 und dann fünfmal sagen muss, räumst du mal dein Zimmer auf. Ich habe dann damals einfach so gemacht, mein Sohn kam auf die obere Etage.
Wir haben keine obere Etage. Ja. Ja, aber genau, das ist ja so ein bisschen der Punkt, dass es mir halt egal ist, also dass ich ihn halt machen lasse, sozusagen. Aber das ist in dem Moment tatsächlich, es ist ja seine, das war, glaub ich, in irgendeinem Krimi habe ich das auch mal gehört, sein Zimmer, seine Ordnung. So, ne? Also es ist halt so, dass da darf man ja, das ist ja auch eine Form von Freiheit geben. Und ich höre für mich aber auch tatsächlich, dass ich dieses Ordnungsbedürfnis habe. Mhm. Das ist das, was ich dann über mich lerne in dem Moment. Und das hat ja nichts mit ihm zu tun. Und da darf ich aber das, was ich sehe, ist ja, er ist unordentlich, er ist schuld. Das ist ja das, was vorgelagert ist. Und wenn ich dann aber dahinter gucke, dann erkenne ich für mich, ich habe eigentlich hier das Bedürfnis nach Ordnung, nach Struktur, nach sonst irgendwas. Ja. Und ich möchte mir das auf irgendeiner Ebene schaffen.
Aber das ist die Quintessenz. Heißt das einfach, du machst die Tür zu und lässt ihn unordentlich sein, oder?
Ja, das ist ja dann wieder, das ist ja ein ganz anderes Thema, ne? Also dieses Thema Ordnung mit Kindern lernen, das ist ja, das eine hat mit dem anderen tatsächlich gar nichts zu tun. Also das, was mich an dem anderen triggert, sind ja so zwei Sachen, die dann da rauskommen. Das eine ist halt die eigentliche Situation und wie gehe ich dann damit um, dieses Problem in Anführungsstrichen zu ändern oder halt auch zu akzeptieren oder sonst irgendwas. Und das andere ist ja aber genau dieses, was höre ich denn über mich? Was sehe ich denn über mich gerade in diesem Moment? Auch mit, zum Beispiel habe ich das mit einer Freundin auch, die teilweise immer die gleichen Sachen gemacht hat, die ich gemacht habe. Und ich habe mich unheimlich kopiert und alles Mögliche gefühlt. Und dahinter stand für mich, nein.
Was sagst du mal? Ich habe ja auch mal fotografiert und jetzt mache ich auch Bücher.
Ist auch super spannend natürlich, warum du dich jetzt direkt angesprochen fühlst.
Ja, ja.
Das ist ein eigenes Thema. Nee, aber in dem Fall, da habe ich tatsächlich für mich mehrere Dinge tatsächlich dann auch erkannt und mich halt auch gehört. Aber was ich von mir halt auch gehört habe, war einfach, ich habe tatsächlich Angst davor, dass jemand anderes denken konnte. Ich kopiere irgendwie und dadurch mache ich bestimmte Sachen nicht. Aber eigentlich habe ich schon das Bedürfnis auch danach, mal Sachen zu machen, die jemand anders macht, weil dieser jemand sie macht. Also wirklich halt auch auf genau die gleiche Art und Weise. Ich mache das aber nicht, weil in mir drin ist halt diese Angst. Und das ist dann wieder, das höre ich am klarsten von mir. Ne? Ich habe das ganz lange nicht erkannt. Wir sind jetzt seit 16 Jahren immer wieder befreundet. Und ich habe das erst vor ein paar Jahren wirklich, oder vor ein, zwei Jahren tatsächlich erst für mich erkannt, dass das der Grund ist, warum sie mich in so vielen Bereichen immer wieder triggert, obwohl stimmt von ihrer Seite überhaupt nichts Böses oder selbst ist auch vollkommen egal, was für sie dahinter steht. Ne? Also sie ist ein erwachsener Mensch, ich kann sie machen lassen, was sie machen möchte. Mhm. Und aber dass es mich das so stört, dass was dahinter steht, das ist letztendlich das, was ich über mich hören darf. Und ob das jetzt was ist, was ich wirklich erleben möchte, ne? Oder ob das was ist, was ich auflösen darf, das hängt dann wieder da dran.
Das ist aber krass. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ey, jetzt machst du das Gleiche mit nicht wie du jetzt, zum Beispiel Conny, unsere Freundin hier, darf man auch nicht, ne, auf jeden Fall. Ich wollte auch.
Ist ja nur der Vorname.
Was?
Ist ja nur der Vorname.
Ich wollte auch unbedingt fotografieren, weil ich fand das so toll, was die gemacht haben. Ich wollte probieren, ob ich auch einen Blick habe. Ich wollte nicht das Gleiche machen, was sie macht, sogar die Fotos, aber dann hast du das auch gemacht. Deswegen habe ich gerade gedacht, oh Gott, hat sie jetzt auch gedacht? Ich wollte niemanden kopieren, aber ich fand die Ideen so toll. Mittlerweile habe ich auch viele eigene Dinge, die ich mache, ja, die du nicht machst oder der andere nicht macht, so, ne? Aber natürlich, wenn man auch so in einer Wachstumsphase ist, dann probiert man sich halt aus und die, die man gerne mag und bewundert, das würde man vielleicht auch gerne mal ausprobieren. Man will die ja gar nicht kopieren, aber trotzdem habe ich auch immer Angst gehabt, dass andere denken, ich mache das mit Absicht.
Und gleichzeitig, wenn man mit Menschen zusammen ist, ich meine, wir kennen uns halt jetzt, also auch mit der anderen Freundin und auch noch mit einer weiteren, wir kennen uns halt seit 30 Jahren und ihr kennt euch ja sogar noch länger. Man hat ja auch ähnliche Interessen. Weißt
ja.
Du? Und gerade wir sind uns ja auch in vielen Bereichen super unterschiedlich, aber in anderen Bereichen halt auch super ähnlich. Und gerade was dieses Kreative angeht. Ich habe auch mal gehäkelt, aber ich habe dann aufgehört.
Genäht,
tatsächlich.
Ja.
Ja. Ja, ich zeige euch mal hier, was Sophie so Tolles macht, weil das ist.
Nein. Das
doch.
Sind ja noch gar nicht die besten Stücke, die werden ja immer besser. Und davon
ja, dann schick mir.
Die sind gerade im Laden hier in Werderhavel, in so einem wirklich guten Laden, da kosten die ein bisschen mehr und da wurde auch was verkauft. Also deswegen habe ich keine Fotos, die habe ich exklusiv für die gemacht, so aus Makramee, so richtig geile Strandtaschen mit so Uranglasperlen. Das muss ich mal dazu.
Wir verlinken euch den Laden hier unter den Shownotes, dann könnt ihr da hingehen und die holen. Ich habe zu ihr gesagt, weil wir hatten letztens so einen Stand auf einem Kunst- und Handwerkermarkt und da habe ich zu ihr gesagt, sie soll bitte ein Schild dran machen, dass die handgemacht sind, weil das nicht so aussah, weil die so gut und toll und schön waren. Okay, haben wir gleich da auch noch einen kleinen Shoutout gemacht. Wir sind ja schon über einer Stunde. Was möchtest du den Leuten unbedingt damit auf den Weg geben?
Das ist richtig schwer, die Frage. Meinst du jetzt in Bezug auf das Buch oder so generell?
Generell, was hier kommt. Intuition.
Intuition. Fühl dich nicht schlecht, weil du einen Wunsch hast, dem du einfach nachgehst. Es soll jetzt nichts Großartiges sein, aber dir einfach Zeit für dich nimmst, weil mir es wirklich ganz oft so geht, ich fühle mich wahnsinnig schlecht, wenn ich mir Zeit für mich nehme. Ich kann es gar nicht genießen und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, Zeit mit sich und für sich zu haben, um ein zufriedenes Leben führen zu können. Das wäre so, glaube ich, das, was mich gerade so, ja, was ich wichtig finde.
Mega schön, mega wichtig. Danke.
Ja. Und du?
Was ich geben möchte. Ich merke tatsächlich immer wieder, wie wichtig ich es finde, dass wir uns, dass wir liebevoll zu uns sind und uns nicht dafür, weil das ist was ich auch gut kann, also das andere, das Gegenteil davon, uns Raum geben und uns einfach zugestehen, dass unser Bestes, was wir heute geben, gut genug ist. Und dass das morgen ganz anders aussehen kann. Weniger gut oder auch mehr, dass wir Fehler machen dürfen und dass wir einfach diesen Prozess gehen dürfen. Und das, wo wir heute stehen, genau dort ist, wo wir stehen wollen. Und dass wir uns nicht dafür schlecht reden oder anders bestrafen sollten, dass wir irgendwas gerade nicht so machen, wie wir uns das vielleicht wünschen würden.
Ja.
Finde ich ganz wichtig.
Finde ich auch. Das hat meine Schwägerin auch mal zu mir gesagt, Sophie, du trägst so viel für die Familie, die ist eher so ein bisschen spirituell mit Seelenplan und so und Seelenfamilie. Und die hat halt gemerkt, dass ich wahnsinnig viel auch in der Vergangenheit gehangen habe und ganz viel bereut habe, dass ich halt viele Fehler gemacht habe. Und dann hat sie gesagt, Sophie, du hast zu dem Zeitpunkt das getan, was du konntest, das Beste, was du konntest, so viel du konntest, und das ist das Wichtigste. Wenn du das gibst, was du gerade in dem Moment kannst, hab nicht zu viel Erwartung, du musst keine, also was sind deine 100%? Deine 100% sind ganz anders als meine 100%. Das ist immer so individuell. Und sie hat einfach gesagt, du hast immer dein Bestes gegeben, da gehe ich ganz fest von aus, und das musst du dir einfach sagen, du konntest einfach auch gar nicht mehr. Ja, das musst du dir einfach auch sagen. Für viele haben, glaube ich, auch in ihrer Vergangenheit, zumindest denke ich das.
Ja.
Ich auch. Und das muss.
Was wir immer sehen dürfen, ist, unsere Vergangenheit hat uns halt dorthin gebracht, wo wir heute sind. Und auch wenn du da draußen jetzt vielleicht denkst, ja, ich will doch aber gar nicht hier sein, dann hat sie dich ja trotzdem in diesen Moment gebracht, in dem du dieses Video auch guckst, ne, und vielleicht halt irgendwas mitnimmst, und vielleicht ist dieses irgendwas, was du jetzt mitnimmst, das, was dich wirklich auf den Weg bringt, und in einem Jahr sagst du, Gott sei Dank bin ich diesen Weg gegangen, diesen kompletten Weg, von null an bis heute. Gott sei Dank ist mir all das passiert, weil ich dadurch all das über mich auch lernen durfte. Und natürlich wäre es schön, wenn wir irgendwie mit 20 dastehen würden und den Dreh raus hätten und alles bloß noch super ist und wir einfach geil sind. Aber vielleicht auch nicht. In der Rückschau zumindest nicht.
Ja.
Genau. Kauf das Buch. Nehmen wir den Call to Action. Bestellt super gern auch. Wenn wir am Tag der rosanen Bücher sind, bestellt super gern auch. Waren zwei von diesem Buch leer. Ich habe hier nur einen leeren Dummy, aber ihr bekommt das mit Text, versprochen.
Das war schön.
Okay, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Ich habe jetzt schon ein schlechtes Gewissen, weil ich meine Tochter heulen höre und hier noch sitze.
Aber sie ist ja nicht allein, das wollen wir mal dazu sagen.
Aber das ist wirklich so dieses, ne?
Ja, aber das ist nein, also, da geht, glaube ich, auch jedes Frauenherz geht da auf, wenn ein Baby weint oder ein kleines Kind weint.
Ich glaube auch, ja.
Du. Das ist auch in den Genen.
Gut, ja.
Okay, du Lieber, vielen, vielen Dank. Fühl dich umarmt.
Du auch. Und wir sehen uns.
Wir sehen uns.
Bis dann.
Was nimmst du mit? Kommentier super gern unter diesem Video, welche Frage dich am meisten berührt hat. Vielleicht auch eine Frage, die gar nicht in dem Interview vorkam, die du dir aber irgendwann mal gestellt hast und gemerkt hast, oh, es könnte auch anders laufen. Schreib das total gern, lass uns in den Austausch gehen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann teile es mit jemandem, der es auch sehen sollte. Gib ihm einen Daumen hoch, das vergessen die meisten immer. Und wenn du magst, dann abonniere meinen Kanal für noch mehr Inspiration und noch mehr, ja, einfach Impulse für dich, mit denen du mehr zu dir selbst finden kannst, mehr herausfinden kannst oder mehr sehen kannst, wie wertvoll du bist und dass du es verdient hast, deine Träume zu leben. Mach's ganz gut, fühl dich umarmt, dein Andrea.